Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wie man in Sachsen-Anhalt per Gesetz für die Zukunft der Kultur, also auch der Theater, vorsorgen will, das beschäftigt uns gleich hier in Rang 1. Außerdem sind wir zu Besuch in Frankfurt am Main, wo am jungen Schauspiel Deutschlands schwieriges Verhältnis zur Arbeitsmigration befragt wird. Und Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, der Regisseur Wolfgang Engel ist gestern im Alter von 81 Jahren verstorben. Wir erinnern an einen der großen Theatermacher, nicht nur der DDR. Wenn es um die öffentlich geförderte Kultur in Deutschland geht, stehen die Zeichen bekanntlich nicht zum Besten. Fast überall soll massiv gespart werden und mancherorts, zum Beispiel in Berlin, wird jetzt schon über stärkere Kooperationen mit der Privatwirtschaft nachgedacht, um die Löcher zu stopfen, die da absehbar entstehen werden. Aber mitten in dieser Krise nimmt sich jetzt ein weiteres Bundesland selbst in die Pflicht. In Sachsen-Anhalt nämlich soll die Kulturförderung Teil des Landesgesetzes werden. Ein entsprechender Entwurf wurde in dieser Woche auf den Weg gebracht. Kultur ins Gesetz, eine lange Debatte, aber auch eine gute Idee. Am Telefon dazu ist jetzt Dorothy Salmer. Sie ist Intendantin am Theater der Altmark in Stendal und war selber 5 Jahre lang Kultursenatorin im Nachbarland Sachsen. Frau Salmer, ich grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Kulturförderung ins Gesetz, was bedeutet das eigentlich?
Es hängt davon ab, wie es formuliert ist und was da drin steht. Es kann alles und nichts bedeuten. Grundsätzlich ist dieser Schritt großartig. Alle Länder, die ein Gesetz zur Förderung von Kunst und Kultur haben, stabilisieren ihre Zukunft zumindest im Bereich gesellschaftlicher Politik. Also möchte ich auf keinen Fall eine Kritik an dem Vorhaben aussprechen. Ja, Deutschland als Land der Denker sollte sich dazu bekennen, Kunst und Kultur zu bewahren und zu fördern.
Sachsen-Anhalt ist ein Bundesland mit einer sehr großen Theater- und auch sonstigen Dichte an Kultureinrichtungen. Wenn man aber mal in den Entwurf schaut, dann merkt man ja schon, da wird sehr, sehr viel abgehandelt, da werden sehr viele Institutionen genannt. So richtig konkret wird es aber eher nicht. Also wenn man konkret auf die Theater schaut zum Beispiel, da heißt es, dass das Land sich zu vertragsgebundener, mehrjähriger Förderung sowie sonstiger Projektförderung verpflichtet. Ist das nicht auch ein bisschen vage?
Das ist sehr wenig und ich hoffe sehr, dass dieser Entwurf tatsächlich noch zum Dialog einlädt und dass die Beteiligten ihre Einwände oder ihre Ideen, die sie beitragen, tatsächlich, dass die Beteiligten ernst genommen werden und angehört werden. Nichtsdestotrotz muss ich ein kleines Wort hervorheben, nämlich die Mehrjährigkeit. Das haben ganz wenig Bundesländer in irgendeinem Vertrag. Sehr viele machen die Förderung Jahr für Jahr. Also nicht alles ist negativ. Ich wünschte mir, dass diese Passen sehr wohl weiter ausgearbeitet werden.
Wenn Sie jetzt zu dem Dialog geladen werden, was ja anzunehmen ist, was wären denn Ihrerseits zum Beispiel Forderungen, die Sie stellen würden, die in so ein Gesetz Ihrer Ansicht nach rein müssten?
Grundsätzlich würde ich sehr gerne drin haben, welche Aufgaben wir erfüllen. Wir wissen es, die Politik weiß es, Menschen, die das erste Mal sehen und lesen oder vielleicht 1, 2 Theaterbesuche absolvieren, wissen es nicht. Ich hätte sehr, sehr gerne das nicht mit 2 Sätzen, das könnte man aber auch auf andere Paragraphen verwenden, dass unsere Aufgaben, die wir erfüllen und auch gerne erfüllen, ein bisschen ausgiebiger dastehen. Und denn das bringt uns, aber auch die Landespolitik in Pflicht, wenn darüber entschieden wird, welche Gelder, welche Fördersummen den einzelnen Bereichen zugeteilt wird, was man verliert, wenn man diese Summen nicht schafft.
Das heißt, da geht es dann auch um eine explizitere Wertschätzung der Arbeit in der Kultur?
Ich sehe dieses ganze Vorhaben als Wertschätzung. Ich denke eher, dass umso konkreter, also ohne die Kultur zu beschneiden, Kultur muss sich wandeln können, aber umso konkretere Ergebnisse oder Aufgaben wir hier drin stehen haben, die wir sowieso schon leisten, vollkommen egal, ob Netzwerk, Soziokultur, Musik oder freie Szenen oder Theater und Orchester, wenn die ein bisschen weitestgehender formuliert werden, dann wäre es klar, dass diese Aufgaben längst erfüllt werden und warum wir die Förderung brauchen.
Sie sprechen da ja eigentlich ein heiklen Punkt an, der in den Debatten um die Gesetzesverankerung von Kultur immer auch von Gegnern einer solchen hervorgebracht wurde, nämlich je mehr der Staat oder der Gesetzgeber formuliert, was die Aufgabe der Kultur ist, umso mehr verfestigt er damit auch ein Bild von sowas wie der gewünschten Kultur. Und da sagen ja viele, naja, das hat was Zweischneidiges.
Es gibt immer einen Mittelweg. Man kann einfach grundsätzlich sagen, Theater sind toll und wir brauchen sie für die Gesellschaft und darum sollten wir sie fördern. Man kann aber auch Ewigkeiten lange Listen aufstellen, was wir alles zu erfüllen haben. Ich rede vom Mittelweg. Ich rede davon, dass man einen leichten Einblick auf die Aufgaben, die wir bereits erfüllen und die uns die Daseinsberechtigung überhaupt ermöglicht, zeigt, damit die Förderung einen Grund bekommt.
Sie kennen sich ja aus eigener Berufserfahrung im Politischen sehr, sehr gut aus. Wenn die Förderung von Kultur Gesetzesstatus erlangt, heißt das dann, dass es tatsächlich schwieriger wird, zum Beispiel an der Kultur zu sparen, weil man als Bundesland dann gegebenenfalls sogar gesetzesbrüchig wird? Also ganz extrem gedacht, könnten Sie als Leiterin einer großen Kulturinstitution in Sachsen-Anhalt theoretisch sagen, ich klage dagegen, falls mir mal die Mittel gekürzt werden?
Das hängt von den endgültigen Paragraphen ab. Wenn zum Beispiel, um zurückzukehren, hier steht mehrjährige Förderung sowie sonstige Projektförderungen. Wenn plötzlich die Mehrjährigkeit nicht vorhanden ist, dann gehe ich davon aus, dass man dagegen klagen könnte. Wenn aber bei anderen Paragraphen steht, das Land kann Maßnahmen unterstützen, das Land kann fördern, ist das natürlich eine Steilvorlage dafür, dass es nicht muss.
Das heißt, da muss auch seitens des Gesetzgebers sehr genau austariert werden, wo man sich gegebenenfalls auch zu weit in Verpflichtungen hineinbegibt, die man vielleicht nicht aufrechterhalten kann. Jetzt soll dieses Gesetz ja auch die Funktion haben, die Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt resilienter zu machen, also auch standhafter, zum Beispiel gegen Angriffe von den extremen politischen Rändern. Die AfD hat in Sachsen-Anhalt bei der Bundestagswahl 37% geholt und die hat auch schon mal andeuten lassen, dass wenn sie bestimmen würde, ihr Theater, Frau Salmer, eigentlich gar kein Geld mehr bekommen würde. Gibt Ihnen da so ein Gesetz auch eine gewisse Sicherheit für die Zukunft?
Ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall sehr erschwert, gegen die Fördermaßnahmen vorzugehen. Jedoch komme ich aus Ungarn und ich muss nur einen kurzen Blick nach Ungarn wenden, wie einfach man mit politischem Geschick das trotzdem machen kann. Man kann eine Kultur lenken durch Gelder. So ist es. Und ich kann nur hoffen, dass ein Kulturgesetz zur Förderung von Kunst und Kultur sehr wohl diesen Eingriff erschwert. Gleichwohl gibt dieses Gesetz den Kulturschaffenden die Berechtigung, sich mitverantwortlich für eine demokratische Gesellschaft zu fühlen. Also dieses Gesetz hat zwei Seiten. Als absolute Schutzmauer würde ich es nicht ansehen, aber einen Schritt in die richtige Richtung.
Sie machen ja gerade selbst am Theater der Altmark ein Programm, das gerade auch für eine Landesbühne echt politisch ist, mit ambitionierten, herausfordernden Stoffen. Sie zeigen gerade Büchners Revolutionsdrama Dantons Tod. Sie machen diese Spielzeit auch noch ein Stück von Stefano Massini über einen quasi faschistoiden Großkonzern, sogar als deutschsprachige Erstaufführung. Das neue Gesetz will ja auch Staatsferne der Kultureinrichtungen als Ziel definieren, ist das alles in allem dann doch ein guter Schritt, die Freiheit der Kunst zu erhalten?
Ohne darüber auch nur eine Sekunde nachzudenken, ja. Ja, weil das Gesetz ist ein Bekenntnis zur Freiheit von Kunst und Kultur.
Sachsen-Anhalt soll ein eigenes Kulturfördergesetz bekommen. Was das bedeutet, darüber habe ich gesprochen mit Dorothy Salmer, Intendantin am Theater der Altmark in Stendal. Frau Salmer, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Die Arbeit, sie bestimmt nicht nur unser Leben, sondern ist auch immer wieder Diskussionsgegenstand, wenn es darum geht, wer in dieser Gesellschaft eigentlich welche Arbeit macht bzw. machen muss. Dass Deutschlands heutiger Wohlstand maßgeblich von GastarbeiterInnen erwirtschaftet wurde, zum Beispiel, und dass ihnen dafür wenig gedankt worden ist, bleibt noch immer ein unabgeschlossenes Thema. In Frankfurt am Main zeigt die preisgekrönte Theaterpädagogin Martina Droste am jungen Schauspieler Beispiel jetzt eine Inszenierung, die genau diesen Themenkomplex der Arbeitsmigration befragt. B-Heimat, Orte unserer Sehnsucht heißt der Abend und der schlägt einen weiten Bogen, auch zum dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Natascha Flaumbaum war bei den Proben dabei.
Was ist Arbeit?
Eine Pflicht.
Produktivität.
11 Schauspielerinnen und Schauspieler stehen auf der Bühne der Kammerspiele des Schauspiels Frankfurt, weit verteilt. Diese Gruppe, in der sich alle irgendwie nahestehen und doch entfernt wirken, buchstabiert immer und immer wieder ein Thema durch: Arbeit. Jede und jeder hier hat eine Geschichte über Arbeit zu erzählen. Nie ist es eine gute. Von der Ausbeutung von Fatmes Schwester auf der Flucht aus Afghanistan ist die Rede. Von Josés Ausnutzung beim Autohersteller Ford am Fließband. Ein Neva erzählt von notorischer Überarbeitung. Es geht um Zwangsarbeit im Kriegsfrankfurt, um Drecksarbeit in der jungen BRD, für die die weißen Deutschen sich zu schade waren. So unterschiedlich die Erfahrungen sind, etwas eint alle auf der Bühne. Das Leben in der Baracke. Ein Synonym für Demütigung. Martina Droste, die erfahrene Theaterpädagogin am Schauspiel Frankfurt, hat dieses besondere Projekt konzipiert.
Ja, wir arbeiten an dem Stück 9 Wochen lang. Das Ensemble dafür stellen wir jeweils immer zusammen, wobei wir jetzt nicht Talente auswählen, sondern schauen, dass wir ein möglichst breites Spektrum an Menschen finden, die sich mit ihrem Blick auf das Thema zur Verfügung stellen für die Arbeit. Und das Besondere an dieser Produktion ist, dass wir von 15 bis 74 Jahren das Ensemble besetzt haben, alles Non-Professionals, die wir dann aber in einer sehr, sehr intensiven Arbeit dazu couragieren können, das Gesamte gemeinsam zu entwickeln.
Non-Professionals, kein vorgefertigter Text, aber ein großes Thema. Das soziale Erbe der Arbeit. Martina Droste hat mit den 11 Spielerinnen und Spielern einen eigenen Text erarbeitet, der historische Fakten zur Arbeitslage aus dem Frankfurt der 50er und 60er Jahre mit persönlichen Geschichten der Darstellerinnen und Darsteller aus dem Heute verbindet. Es geht auch um Arbeit in Nazi-Frankfurt und um das, was als Situation der Gastarbeiter, in Anführungsstrichen, hier bezeichnet wird. Dabei wird deutlich, wie sehr sich die Strukturen und Arbeitsverhältnisse der NS-Zwangsarbeiter und die Ausbeutung der in Anführungsstrichen Gastarbeiter ähneln. Nicht einmal die Terminologie hat sich verändert.
Die SpielerInnen sind nicht privat auf der Bühne, aber sie agieren persönlich. Sie forschen nach diesem Gegenstand der Arbeit. Und sobald wir von Arbeit sprechen, sprechen wir auch von Klassismus natürlich. Wir sprechen nicht nur von Rassismus und Antisemitismus auf der Bühne, sondern gleichzeitig auch mit Unterschichtungen, die mit, sagen wir mal, Arbeitsausnutzung zu tun haben.
Das klingt sehr abstrakt, wenn Martina Droste darüber spricht. Was man auf der Bühne sieht, fühlt sich anders an, nämlich sehr emotional. Das Ensemble spielt keine szenische Geschichte vor, sondern performt ein Narrativ, gebaut aus Episoden ihres Lebens. So entsteht eine einzige große Konversation. Man deklamiert, singt, tanzt oder agiert stumm, pantomimisch oder wendet sich einfach nur in ruhigem Vortrag an das Publikum, wie etwa Homa aus dem Iran. Für Homa ist es unvergesslich, als sie das erste Mal den Wind in ihrem offenen Haar spüren konnte. Ein langer weißer Tisch reicht wie in einem surrealistischen Trompe-l'œil-Gemälde in einen unendlichen blauen Himmel hinein. Dazu rote Kunststoffstühle, dieses schlichte Bühnen-Setup framet die sich ineinander verschlingenden Geschichten eher sachlich.
Ich kam mit 7 nach Deutschland und wo ich anfangs hierher kam, habe ich mich 2 Jahre lang geweigert, Deutsch zu sprechen. Ich dachte mir immer, es wird ja schon. Alles wird gut. Ich gehe ja eh bald nach Hause. Ich bin viel schlauer, wenn ich auf Englisch sprechen kann.
Wie viel an diesem Thema Arbeit doch noch alles hängt, das wird in den 90 Minuten Bühnengeschehen nach und nach in den Episoden deutlich. Identität und Heimat sind die beiden Hauptthemen, um die es geht, wenn alle über Arbeit sprechen. Denn Arbeit macht Menschen zum Objekt und Arbeitsmigration macht Menschen heimatlos. Das ist eine Grunderfahrung, die alle 11 auf der Bühne gemacht haben. Martina Droste dazu.
Die 3. Generation der sogenannten Gastarbeiterinnen hat heute oft das Gefühl, in Frankfurt nicht beheimatet zu sein, in Deutschland nicht beheimatet zu sein. Und ich habe mich gefragt, wieso ist es so? Da sind schon die Eltern hier geboren und aufgewachsen und ihre Kinder sagen, ja, meine Familie kommt aus Bulgarien, der Türkei.
Beheimat. Orte unserer Sehnsucht ist ein typisches Martina Droste-Projekt. Sehr intellektuell angelegt, aber sehr berührend umgesetzt. Wie schlägt man Erinnerungsbögen, um Altes zu sortieren und neu zu erzählen? Genauso.
Und das gibt's zu sehen schon ab heute Abend am Schauspiel Frankfurt. Weitere Vorstellungen dann ab dem 15. März, Natascha Pflaumbaum berichtete. Er galt als einer der Großen des Theaters in der DDR, aber längst nicht nur dort. Wolfgang Engel, der Regisseur, Schauspieler und langjährige Intendant am Schauspiel Leipzig, ist gestern im Alter von 81 Jahren verstorben. 1943 in Schwerin geboren, kam Wolfgang Engel als Bühnenarbeiter zum Theater, verlegte sich auf die Regie und wurde für seine zutiefst menschlichen Inszenierungen vom Publikum gefeiert. Gerade im hitzigen Jahrzehnt vor der Wende, als er parallel auch schon an den Theatern im Westen arbeitete. Einer, der Wolfgang Engel sehr gut kannte als Freund und Kollege, ist der Regisseur, Schauspieler und frühere Intendant am Neuen Theater Halle, Matthias Brenner. Ihn habe ich kurz vor unserer Sendung gefragt, was die Theaterkunst des Wolfgang Engel ausgemacht hat.
Ich rede auch gerne der Gegenwart noch über ihn, er ist mir noch zu nah. Ist eine, ich würde es mal auf beste Weise, ein Traditionalist, weil er kommt aus diesen Wurzeln dieses Berufs, hat diese Wurzeln dieses Berufs studiert, erlebt, sich angeeignet dieses Wissen darüber und weiß auch genau, wann der Staub drüber fällt und wann man die Stoffe erfrischen muss. Das hat er aber im Sinne dessen gemacht, dass er die Tradition als Geschichte in Form von Schichten enthüllen, gewahrt hat und ganz heutig in die Stoffe hineingedacht hat, kann mich nur eben an seine wunderbare Arbeit mit uns Schauspielern erinnern, die für jeden ein Lernen war. Er war auch Dozent von mir oder von vielen von uns gewesen. Später eben ein Intendant, Regisseur. Er hat mein Leben begleitet. Er hat mein Berufsleben, möchte ich sagen, entscheidend bestimmt.
Ja, ich glaube, er hat eine ganze Generation geprägt. Und Sie haben es gesagt, er war dann auch sehr lange Intendant nach der Wende von 1994 bis 2008 am Schauspiel Leipzig. Wie hat er dieses Haus damals in dieser, ja, glaube ich, auch noch immer am Anfang relativ schwierigen Übergangszeit gelenkt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als er damals hörte, dass er Intendant wird, interessierte mich das natürlich sehr. Auf der anderen Seite sage ich, kann der das überhaupt? Wird er das in seiner Emotionalität, in seiner Radikalität überhaupt in irgendeiner Weise diplomatisch hinkriegen? Sagen wir mal so, er hat der Stadt Leipzig beigebracht, dass seine Art von Diplomatie. Die ist nämlich Unnachgiebigkeit gewesen und Kampf gewesen damals, gerade in den Struktureinsparungen der Stadt. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie er zusammen mit dem Kurt Masur und Zimmermann von der Oper als Triumvirat auftrat und sie sich gegen die Sparmaßnahmen gemeinsam wehrten. Und da saß er in der Mitte und bestimmte diesen Kampf mit seinen berühmten Hosenträgern, wo Perestroika drauf stand, an seinem Schnauzbart und seinem unnachgiebigen Blick. Wie ein, ich würde sagen, Revolutionskommissar saß er da. Und es hatte etwas von Satire, von Komik, aber auch von tiefer Ernsthaftigkeit. Wir waren eben alle Narren. Und er war ein besonderer Narr im besten und positivsten Sinne.
Was Sie da sagen, das klingt auch in vielen Nachrufen jetzt an. Da wird eigentlich ein Mann mit einer wirklich großen Seele beschrieben. Was für ein Mensch war Wolfgang Engel?
Ein Freund. Er hatte einen großen Ego und er wusste genau, dass ihm der Ego manchmal nicht gut tut. Und deswegen, das ist das Entscheidende, umgab er sich mit Freunden, die ihn nicht belogen. Wir mussten nicht lügen bei ihm. Wir konnten in seinem Büro oder sonst wo. Natürlich musste man die Momente aussuchen. Sagen, ich sehe es anders. Oder das und jenes. Und dann war er eben auseinandersetzungsbereit. Und er war ein Intendant, der darauf Wert legte, dass er am Abend in die Kantine kommen kann. Und nicht alles die Klappe hält, weil der Intendant kommt rein. Sondern er kämpfte und kämpfte jeden Tag um Vertrauen. Und das hat mich nicht nur berührt, bewegt. Das muss ich sagen, hat meine Sicht auch auf, sagen wir mal, Tätigkeit von Leitung innerhalb von Theatern inspiriert. Und ich würde sagen auch, es hat mich modelliert.
Wolfgang Engel, der große Theatermacher und Theatermensch, ist gestern im Alter von 81 Jahren verstorben. Für uns erinnerte sich der Regisseur Matthias Brenner an einen höchst geschätzten Kollegen.